Hallo und herzlich willkommen in der Strafbar in Folge 46. Wir sind wieder zurück mit dem Titel Ermittlungen gegen SPD, Ermittlungen von der CDU und Richter von der AfD. Fragezeichen.
Im Hintergrund hört ihr Lauras Hasen, ja? Das liegt daran, wenn man in Lauras Hasenzimmer diesen Podcast aufnimmt.
Ja.
Ich bin Daniel Brunkhorst, Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover. Bundesweit und darüber hinaus aktiv. Wer mich googelt, findet das raus. Und Laura, wer bist du?
Ich bin Laura Schneider. Ich bin Rechtsreferendarin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin. Immer noch.
Ja. Laura, wenn man jetzt Jobs für junge Rechtsanwältin oder so Volljuristin hat, ab wann bist du denn auf dem Markt?
Hoffentlich ab Herbst. Also ganz genau
ab kann man das nicht sagen. Hast du nicht irgendwann mündliche Prüfung?
Ja, im Herbst.
Im Herbst erst? Gut, also wenn ihr im Herbst Laura braucht, und zwar nicht nur, um zusammenzurechnen, ja, sondern irgendwo einen wohlbezahlten Chiller-Job habt, mit hohem wissenschaftlichen Anspruch und wo man sich wirklich hart auskämpfen kann. Laura könnte bald einstellen. Also Laura würde das nie sagen, aber Laura könnte ihn bald einstellen. Wer also eine Strafrechtlerin im Raum Hannover braucht oder eine ECE-Karte bezahlt, stellt Laura ein. So, Laura, wie geht's uns denn eigentlich so?
Ganz okay. Ich bin kurz vor Urlaub, das ist gut.
Sehr schön.
Und ja, läuft. Man wartet halt auf Prüfungsergebnisse, aber das kommt erst in ein paar Monaten.
Okay, und ansonsten zur Weltlage haben wir nicht viel zu erzählen.
Ist weiterhin beschissen.
Können bald wieder über Corona reden, wenn es gut läuft.
Yay! Yeah. DR5 ist auf dem Weg. Woo.
Gut, alles klar.
Wie geht's dir?
Ja. Ich habe eine wilde Woche hinter mir. Ich habe sehr viel zu tun gehabt mit Südamerika, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber ansonsten, da habe ich einen etwas presseöffentlichen deswegen gehabt und das war ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten geht's mir gut.
Alles klar.
So, unterhalten wir uns heute, Laura. Was ist, also eigentlich hätten wir den Titel auch nennen können: Ermittlungen gegen die SPD hoch 2. Ja, fällt mir gerade auf, aber es ist so schöner, weil wir alle drei Parteien drin haben.
Das stimmt.
Laura, was ist denn los mit dieser SPD? Also, warum liefern die nicht? Also, jetzt rein. Was ist los mit diesem? Also, nimm mal schnell, furchtbare Vorstellung.
Wo sind die Panzer?
Genau. Also, was für Panzer hat die SPD in Frankfurt-Main, ist das, glaube ich, ne?
Er ist großartig. Also, wir unterhalten uns heute über den Oberbürgermeister Feldmann.
Vielleicht ein Spoiler noch, oder nicht ein Spoiler, ein Sicherheitshinweis hätte ich, was hat ein, wie heißt das?
Wann wir heute
ein
aufnehmen?
Transparenz.
Oder?
Transparenzhinweis. So. Genau, Transparenz. Erstens nehmen wir am Vormittag des 12.06. auf, 2022. Und zweitens, sowohl die gute Laura als auch ich haben ein rotes Buch im Schrank stehen, auf den Mitglieder Buch oder so steht, weiß ich gar nicht, was drauf steht. Ich glaube, steht einfach SPD drauf.
Das heißt, hier steht SPD drauf, ja.
Genau, wir sind beide Mitglied dieser großen, ehemals stolzen Partei. Ja, und so.
Kritisieren sie trotzdem. Aber diesmal kritisieren wir
ja, genau, nur dass das aber nicht halt, wir reden immer gegen die AfD, CDU und für die SPD.
Ja, eigentlich gar nicht.
Ja, das tun wir vielleicht, aber nur, dass es allen Beteiligten klar ist. Wir sind also vorbelastet.
Das stimmt.
Gut, Genossin Schneider, was ist Phase?
Also, wir unterhalten uns heute über den Oberbürgermeister Feldmann. Und ich muss ein bisschen ausholen, weil tatsächlich die Sachverhaltsdarstellung ist ein bisschen ausführlicher. Und ich hoffe, ich kann es verständlich darstellen. Also, es ist nein, Daniel, das ist falsch.
Okay, ja, ich höre gleich
zu. Daniel schreibt in meinen Notizen rum. Also, wir schreiben das Jahr 2014. Im Jahr 2014 wurde, nicht soll, sie ist tatsächlich eingestellt worden. Die damals Freundin, meine ich, sie waren zumindest noch nicht verheiratet, von dem Oberbürgermeister Feldmann, als Leiterin einer AWO-Kita dort im hessischen Raum wurde eingestellt. Das war so eine es war eine deutsch-türkische Kita mit ganz tollem Modellkonzept, bilingual und so weiter. Nach 2 Jahren erhielt sie bereits das Gehalt der höchsten Stufe. Also wir befinden uns hier in einem Tarifvertrag und da hat man so verschiedene Eingruppierungen und auch verschiedene Stufen. Die Stufen bedeuten, man steigt so nach ein paar Jahren immer eine Stufe auf, dann kriegt man immer ein bisschen mehr Gehalt. Das berechnet sich danach, wie lange man schon arbeitet. So, nach 2 Jahren erhielt sie bereits das Gehalt der höchsten Stufe, das man normalerweise erst nach 17 Dienstjahren erreicht. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, vielleicht hat sie das ja. Die Frau ist allerdings erst Ende 20. Könnte ein bisschen knapp werden. So, hat zudem einen Dienstwagen erhalten, den sie dann auch, als sie in Elternzeit war, weiter genutzt hat. Ihr Gehalt, was sie zu diesem Zeitpunkt erhalten hat, war ca. 1.000 Euro höher als das Einstiegsbruttogehalt, was sie normalerweise hätte bekommen müssen mit ihrer Arbeitserfahrung. So, genau. Wie schon gesagt, die AWO wendet den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an und bekommt dabei die Kosten, die sie da aufbringt, von der Stadt Frankfurt zurückerstattet. Als danach gefragt wurde, warum denn diese Frau diese Höherstufung bekommen hat, wurde das zunächst damit begründet, dass halt, weil das so eine spezielle Kita war, so eine Modellkita, eine bilinguale Kita, und das würde für die Leitung mit besonderen Anforderungen verbunden sein. Genau. Dafür verantwortlich für diese Höherstufung war damals die Sonderbeauftragte des AWO-Kreisverbandes, Frau Richter. Deren Ehemann, der Kreisgeschäftsführer ist, ist der Oberbürgermeister seit Jahren eng befreundet. Da fängt es an.
Darf ich nochmal nachfragen, weil du jetzt den ganzen Zeit ja kein Konjunktiv nutzt. Ist das alles bewiesen?
Dass sie das, es ist nur nicht bewiesen, ob Feldmann das wusste.
Aber auch, dass die befreundet sind?
Ja, da gibt's ein Zitat zu.
Von ihm? Von Feldmann selbst?
Ich suche das gerne.
Also warum reite ich da gerade so drauf rum? Ne? Das ist jetzt so ein bisschen, also Laura ist jetzt in der unteren Situation, dass ich rummäkle als Verteidiger. Weil wenn Laura nämlich jetzt, ne? Also weil der Unterschied zwischen, was ist nochmal das Gegenteil von Konjunktiv, Normalsatz, Indikativ, ne? So, also der Unterschied zwischen,
Gut, ich muss sagen, langjährige Freundschaft verbinden soll. Das muss ich der Vollständigkeit halber sagen.
Genau, also. Also es geht ja darum, es geht einfach darum, wenn man sagt, dass das nochmal allen klar ist, Feldmann ist mit dem Mann der Geschäftsführerin, Kreisgeschäftsführerin eng befreundet, dann behaupten wir eine Tatsache. Ne? Also das ist erstmal presserechtlich nochmal spannend, ja. Und zweitens ist es aber auch einfach unfair, finde ich jetzt, unabhängig von der pressenrechtlichen Einordnung, die uns natürlich drohen kann immer, ist es einfach unfair gegenüber Leuten, die gerade in der Öffentlichkeit zerrissen werden, auch wenn wir uns da natürlich irgendwie darüber aussprechen, zu sagen, die sind befreundet, sondern die sollen befreundet sein. Und wer behauptet das halt? Um das mal ganz klar zu ziehen, wir haben ja weder mit Hannelore Richter noch mit Herrn Hannelore Richter noch mit dem Mann von Frau Feldmann gesprochen. Ja, also wir wissen ja das gar nicht. Also deswegen. Die sollen
das ist richtig, das muss ich dazu sagen. Der Rest ist aber tatsächlich, also die AWO hat dann auch später angegeben, dass das Gehalt überhöht, also dass es ein zu hohes Gehalt geworden, bezahlt worden sei. Feldmann hat
auch offensichtlich 1A juristisch beraten bei der AWO, das würde mich nicht wundern.
Wobei das der AWO-Bundesverband war, der da sich zu geäußert hat. Feldmann hat sich dazu geäußert, dass das Gehalt zurückgezahlt worden ist, dass zu viel gezahlt wurde. Also das, der Teil des Sachverhalts ist zumindest soweit korrekt. Genau.
Aber die sollen befreundet
sein. Die sollen befreundet sein, das ist richtig.
Laura, was ist denn die AWO?
Die Arbeiterwohlfahrt.
Und was ist das?
Das ist
ein Sozialverband.
Genau.
Der, jetzt kann ich aus eigener Anschauung berichten. Genau, also ich glaube, zumindest hier im Raum Hannover, und ich schätze, das ist bundesweit so, ist das so, dass der Personalfluss zwischen SPD und AWO häufig relativ flüssig ist. Also Personalfluss ist flüssig. Also viele Leute, die in der SPD was sind, waren oder sein möchten, sind, waren oder möchten etwas in der AWO sein. Das ist so ein bisschen schnell. Ja, genau, das liegt einfach daran, weil die Arbeiterwohlfahrt, dafür steht ja die AWO, das ist halt alles ehemalige Arbeiterbewegungen. Ne? Mhm. Also aus meiner Sicht gibt es keine Arbeiterbewegung mehr, das mag man mir jetzt nachsehen, aber das sind mittlerweile, sag ich mal, ne, also dafür bräuchte man mehr Arbeiter und Arbeiterinnen. Aber diese SPD und AWO kommen sicherlich aus dem gleichen Stall, so ursprünglich, ja. Und das merkt man auch. Ich muss sagen, dass die AWO, also insbesondere hier im Raum Hannover, an vielen Stellen sehr, sehr, sehr hervorragende Arbeit macht. Und das Ganze ist ideologisch auf jeden Fall ein bisschen einfacher als Caritas oder sowas. Mhm. Ne? So, nur aber damit alle wissen, was die AWO.
Was wir
reden. Ja, die AWO ist also der SPD-Laden für dann, wenn du einen Kindergarten aufmachst.
Genau. Hm? Kommen wir zum Thema Kindergarten tatsächlich. Nein, kurz zurück. Also Feldmann hat angegeben, dass er davon nichts gewusst hat, dass seine Frau diese Einstufung oder damals noch nicht Ehefrau seit dieser Einstufung bekommen hat, dass er aber auch und beziehungsweise dass er keinen Einfluss auf diesen Vertrag, auf die Vertragsgestaltung und so weiter genommen hat. Dennoch ist im Februar 2021 zunächst ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden gegen das Ehepaar Feldmann. Das ist ja auch erstmal nicht verwerflich. Dann wurde es interessant. Im Jahr 2022 gab es dann weitere Vorwürfe. Und hier sind wir tatsächlich wieder beim Soll, beim Konjunktiv. Der Oberbürgermeister Feldmann ist ja im Wahlkampf, bei der Wahl 2018 gewählt worden und soll dort durch Spenden der AWO unterstützt worden sein und hat wohl im Gegenzug versprochen oder zugesagt oder soll zugesagt haben, dass er dafür deren die Interessen der AWO wohlwollend berücksichtigen werde. Beispielsweise soll er Einfluss auf die Vergabe, auf die Trägerschaft quasi eines Flüchtlingsheims an die AWO genommen haben. Es gibt wohl, soll wohl interne Chats geben, wo dann die AWO auch ihre Mitarbeitenden dazu aufgerufen hat, für den Oberbürgermeister zu spenden.
Stopp, damals, was heißt denn das? Wer ist denn die AWO?
Der AWO-Kreisverband.
Ja, der nicht AWO-Kreisverband.
Ach Daniel, du bist anstrengend heute.
Nee, wirklich? Ich finde das, ich habe von diesem Fall noch nichts gehört und mich interessiert das wirklich.
Es ist nicht die Bundes-AWO, das ist schon richtig.
Ja, also, aber das heißt also, der Kreisverband, der ehrenamtlich gewählte Vorstand, schreibt E-Mails an die Mitarbeiter, spendet doch mal für Feldmann.
Ja.
Guck an, schau her.
Übrigens, auch interessant zu wissen, Feldmann hat auch selber vor seiner Tätigkeit als Oberbürgermeister bei der AWO gearbeitet. Also da, Daniel hat das eben so schön dargestellt, SPD und AWO sind eng miteinander verbandelt.
So. Manchmal, mancherorts.
Also diese Vorwürfe gibt es auch, ne? Spenden gegen, ich guck mal, was ich euch zuschustern kann quasi. Oder wo ich euch zumindest bevorzugt behandeln kann, sagen wir es.
Woher wissen wir das, dass er das zugesagt haben soll? Das habe ich jetzt noch nicht ganz gerafft. Also in den Notizen steht, er habe Einfluss auf die Vergabe von Flüchtlingsheimen an die AWO genommen und zugesagt, er werde den... Aber es gibt jetzt nicht sowas wie folgender Bestechungsvertrag?
Nein, es gibt journalistische Aufarbeitung dazu.
Aber wir wissen nicht, woher man das weiß.
Nö, ich weiß es zumindest nicht. Ich gucke nochmal.
Du bist jetzt ja auch nicht die Staatsanwältin, noch nicht.
Ne? Wollte gerade sagen, danke.
Du bist ja noch nicht Staatsanwältin, also kannst du das noch...
Also... Ja, das hat die Staatsanwaltschaft. Das ist in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht worden.
Also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das so ist. Wir wissen nicht, dass ob das stimmt.
Nein, nein, ich habe das ja auch bewusst im Konjunktiv gesagt, wie du jetzt schon mehrmals betont hast, dass ich...
Genau. Nein, also spannend ist ja tatsächlich, wir kommen ja gleich nochmal zur Vorteilsnahme und so. Was ist denn, wenn ich sage, ich werde eure Interessen, liebe Genossen von der AWO, ich werde eure Interessen wohlwollend berücksichtigen? Ist das schon... Na, können wir gleich mal diskutieren.
Die Frage, das reicht. Komme ich dafür eine Gegenleistung?
Gucken so, wir uns da unten an. Genau. Weiter geht's, März.
Also... Deswegen im März 2022 Anklageerhebung wegen Vorteilsnahme, nämlich wegen dieser Spendenvorwürfe und auch wegen der Höherstufung seiner Frau, dass er das gewusst haben soll. Wir kommen gleich zum Straftatbestand, warum das ein Problem sein könnte. Und diese Anklage ist im Mai 2020 auch zugelassen worden und das Hauptverfahren wird jetzt eröffnet oder ist eröffnet worden. Und jetzt gucken wir uns, das ist schon eine Nummer. So.
Jo.
Und jetzt gucken wir uns
Wissen das... Wissen wir, wer den verteidigt?
Nein. Und jetzt gucken wir uns den Straftatbestand an. Das ist der 331 Vorteilsannahme. Ich zitiere kurz. Ein Amtsträger, ein europäischer Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, dann gehen wir das mal durch. Da Daniel mich hier die ganze Zeit fragt, frage ich jetzt Daniel.
Wow, scheiße, ich bin am Arsch.
So, was ist denn ein Oberbürgermeister in diesem Fall?
Also ein Oberbürgermeister ist ein Bürgermeister, der in einer besonders großen Stadt ist und eine Stadt...
Nee, der ist nicht wichtiger als andere Bürgermeister?
Nee, natürlich, aber also eine Oberbürgermeisterin und ein Oberbürgermeister ist von einer Großstadt häufig. Also es gibt, es ist ganz einfach, also in Niedersachsen ist es so geregelt, es gibt halt Städte, die wählen normal eine Bürgermeisterin und es gibt halt Städte, die dürfen eine Oberbürgermeisterin wählen. Und der Unterschied ist halt nur marginal. Einmal bist du halt Chef von Hannover und einmal bist du halt Chef von Wunstorf. So, oder Chefin. Ne? Mhm. So in dem Fall sind es 2 Chefs. Und als Hauptverwaltungsbeamter, zumindest in Niedersachsen, das ist jetzt Landesrecht, ne? Deswegen verzeiht uns da den niedersächsischen Einschlag, ist es so, dass man tatsächlich der Chef, die Chefin, also der oberste Beamte, die oberste Beamtin im Rathaus ist. Und je nachdem, wie so eine Stadt organisiert ist, können das schon ein paar hundert, tausend oder auch nur 5 Leute sein. Ne?
Ja.
Also ist halt nicht zu vergleichen mit den Bürgermeistern, mit den regierenden Bürgermeistern Berlin, Bremen, Hamburg. Ja, das sind ja auch gleichzeitig Bundesländer, aber wenn du, weiß ich nicht, wenn du Bürgermeister von Hannover bist, das werden schon 5000 Angestellte sein, die da irgendwie unter dir rumdüsen.
Das glaube ich mir ganz
und ne,
ja.
Genau so, und das geht schnell. Wenn du halt irgendwie Bürgermeister bist in so einer Samtgemeinde, das sind bei uns so diese Kleckerdörfchen, ne? Da bist du vielleicht der einzige bist du als der einzige, der Hauptzeit, also Vollzeit da ist. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Ja. Also ist er ein was ist er nun im Paragraph der Vorteilsannahme?
Er ist ein Amtsträger, weil ein Amtsträger ist auf jeden Fall alles, was du so öffentlich wählst und Entscheidungen trifft, ist ein Oberbürgermeister.
Gut. Und jetzt haben wir ja nun diese zwei Vorwürfe. Wir haben einmal Wissen um die Höherstufung oder der Ehefrau, deren Kosten ja die Stadt dann zahlt für die AWO quasi. Und wir haben diese Spendenabsprache. Dani guckt mich sehr fragend an.
Ja, ich bin nämlich gespannt, ob die Verknüpfung, die da notwendig ist, überhaupt vorliegt.
Dann erläuter doch mal.
Also du hast jetzt hier Annahme eines Vorteils. Vielleicht können wir da mal durch. Es gibt ja 2 Vorteile, die hier im Raum stehen. Ne? Mhm. So, die Annahme eines Vorteils wäre jetzt einmal, jetzt müssen wir ganz gucken, ein Vorteil für sich oder einen Dritten. So, der Vorteil wäre einmal, naja, hier deine Frau verdient mehr Geld, obwohl sie es ihr nicht zusteht. Das wäre ja um die Frage, ob das um die Ecke dann sogar Untreue wäre, weil das am Ende bezahlt ja das die Stadt. Ne? So, aber kommen wir erstmal nur hier bei der Vorteilsannahme. Also der Vorteil, der hier versprochen wird, ist, deine Frau bekommt mehr Geld. So, oder einen Dienstwagen, den sie eigentlich nicht bekommen soll. Ne? Also Stichwort Elternzeit. Wie ist denn das eigentlich? Darf ich während meiner Elternzeit meinen Dienstwagen nutzen? Das ist auch sehr spannend. Mhm. Ne? Also, erstmal für die Dienstausübung einen Vorteil. Annehmen würde man sich, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, so, ne?
Sich versprechen lässt oder annimmt.
Genau, also er kriegt das so und jetzt muss er diese Dienstausübung, muss er deswegen jetzt verändern, irgendwie, ja? Und das wäre ja die Frage für diese ganze Nummer mit der Höherstufung, was hat er eigentlich dann dafür gemacht?
Ja, das stimmt.
Also, ich habe das jetzt so verstanden, dass für diesen, also, und das ist auch eine Sache, und so funktioniert, glaube ich, Korruption halt auch in Deutschland, ja. Also, du hast halt irgendwo jemand, der über irgendwelche Mittel verfügt, ja, und jetzt bist du die AWO und sagst, naja, es wäre irgendwie ganz geil, ja.
Die Staatsanwaltschaft macht eben den Vorwurf, nicht nur davon gewusst zu haben, sondern seine Stellung dazu genutzt zu haben. Als Oberbürgermeister. Also, und der, so.
Aber ist das denn nicht eher so eine Untreue-Nummer?
Dann musst du die Staatsanwaltschaft fragen.
Genau, also ganz kurz, Untreue ist, wenn ich auf Geld aufpassen muss, ja, ich mach das jetzt mal einfach, ich muss auf fremder Leute Geld aufpassen und mach das nicht, sondern schieb das irgendwem zu. Ne? Also der Oberbürgermeister, einfacher wird's, wenn man sich vorstellt, dass das nicht die AWO macht, diesen Kindergarten, sondern die Stadt selbst. Ne? Also ja. Städte können... oder Kindergärten können in verschiedener Trägerschaft sein. Städtische Trägerschaft heißt, die Stadt was ist das hier? Frankfurt selber steht vorne ein Schild dran, Kindergarten betrieben von der Stadt Frankfurt. Möglichkeit zwei ist,
freie Trägerschaft.
Die AWO macht das so, ne? Also dann wird die haben im Zweifel auch eine GmbH, die das betreibt, da wird, also Betrieb, der jemand anders gehört, betreibt das und die Stadt finanziert das. Und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wäre natürlich so, Laura und ich gründen einen Verein und betreiben halt für unsere Kinder sind so, ich sag mal, die drei großen Möglichkeiten, wie man Kindergärten betreibt. Wenn man jetzt mal ganz kurz so tun würde, also die Stadt selber zahlt der Frau oder noch nicht Frau des Bürgermeisters mehr Geld, ja, dann könnte man ganz schnell in die Debatte kommen, mal lieber Herr Gesangsverein, das ist jetzt erstmal nur eine Untreue, ne? Also eigentlich Geld, was eigentlich der Stadt gehört, und man gibt es einfach seiner Frau. So, ich verstehe halt noch nicht, wer die Verknüpfung, ne, was er da gefordert hat oder angenommen hat. Das Problem ist natürlich in dem Fall, dass das halt nicht so konkret sein muss unter Umständen, dass man nämlich einfach nur sagt, ja, ich nehme das halt mal mit, weil ich Bürgermeister bin. Ne? Dafür müsste man natürlich erstmal beweisen, dass das der Grund ist und nicht der Grund ist, dass sie so gute Arbeit gemacht hat.
Nee, also das
hat die AWO ja selber schon eingeräumt. Das wird natürlich schwierig zu verteidigen sein.
Genau, ne? Also die Staatsanwaltschaft sagt bei ihrer Mitteilung zur Anklageerhebung, dass das Arbeitsverhältnis nur deswegen geschlossen worden sei, aufgrund seiner Amtsstellung als Oberbürgermeister.
Dann gehen die also noch weiter. Dann sagen die ja gar nicht, wir stellen jetzt, also da, dann arbeitet die dann nicht und wird besser eingestuft, sondern dann sagt man, die darf da überhaupt nur arbeiten, deswegen. Ja, ist halt schwierig, ne? Du bist halt die Frau, du oder nicht, die Freundin vom Oberbürgermeister, willst eine Kita leiten und der größte Kita-Leiter oder der größte Kita-Anbieter sagt, also und alle Kita-Anbieter sagen, nee, du kannst hier leider nicht arbeiten, Mädchen. Weil dein Mann ist ja der Typ, der das Geld rausrückt, ja, und deswegen,
könnte
man es auch mal diskutieren.
Ja,
ne?
Nein, ich glaube, dass man das auch kann, aber du musst es halt sehr sauber dann durch dir angucken.
Ja, genau.
Und
genau. Ich würde offenlegen.
Genau, das direkt auch offenlegen, sagen, so und so ist es. Natürlich darf auch die Ehefrau eines Oberbürgermeisters in einer Kita einer freien Trägerschaft oder auch in einer städtischen Kita arbeiten, aber du musst es dir halt dann genau angucken.
Ja, und tatsächlich ist das hier natürlich extrem schiefgelaufen, ne?
Ja, so könnte man das
offensichtlich nehmen. So, und dann, also das hatte ich noch nicht verstanden, dass also nicht, dass sie mehr bekommt und so weiter, aber dass er so halt wissen, dass sie nur eingestellt wurde deswegen.
Ja.
So, und Versprechen eines Vorteils ist der zweite Teil, dass mit Spenden ist natürlich ziemlich einfach, ne, wenn ich sage, genau, hier, ich mobilisiere ich mobilisiere für Spenden. Dafür siehst du zu, dass wir mehr Flüchtlingswohnheime betreiben können, ist natürlich eine ganz klare Nummer, ne? Also wenn man das nachweisen kann. Ich weiß aber, und deswegen hatte ich das vorhin so gesagt, diese ganze AWO-Geschichten, das sind alles Leute, die, wie gesagt, so im weitesten Sinne aus der sozialdemokratischen Familie kommen. Also, dass man da jetzt irgendwie großartig sagt, das ist jetzt was ganz besonders Abwegiges, dass die dazu aufrufen, dass der Mann den SPD-Oberbürgermeister unterstützt.
Nee,
ist nicht total abwegig,
das ist es,
ne?
Nicht. Aber die Frage ist, ist ihm nachzuweisen, dass er dafür was versprochen hat.
Genau. Strafbar gemacht haben dürften sich übrigens auch sämtliche Funktionäre bei der AWO.
Gegen die wird ermittelt, beziehungsweise gegen die ist so da schon teilweise geurteilt worden. Also das ist ein
besonders unangenehm, ja. Das ist natürlich offensichtlich schlecht koordiniert, wenn genau gegen die schon geurteilt wurde, Strafbefehle wahrscheinlich, ne?
Das habe ich nicht so genau rausgefunden.
Ja, weil die dürfen, das ist nämlich jetzt besonders ätzend, weil die ganzen Kumpel von der AWO, wenn die jetzt nämlich schon abgeurteilt sind und das rechtskräftig ist, sind die alle als Zeugen voll zu verhören. Ne? Also ich hätte, wenn ich David Hoferbert wäre, das ist der Kollege Rechtsanwalt aus, der sitzt in der Schillerstraße, ich weiß nicht, ob das geil ist, in Frankfurt. Und wenn man eine kurze Google-Recherche offenbart, dass der Kollege Hoferbert den Genossen Oberbürgermeister verteidigt, da hätte ich mal versucht, mit der Verteidigung der AWO-Leute zu handeln, dass die das irgendwie in die Länge ziehen, damit man nicht gegeneinander aussagen muss. Das wäre zulässig, dass man einfach beim Kollegen anruft und sagt, pass mal auf, ey, da ist jetzt ein Strafbefehl rausgegangen, leg da mal Einspruch ein. Wir müssen jetzt hier irgendwie mal zusehen, dass ihr nicht als Zeugen auftretet. Das wäre irgendwie smart gewesen. Ja.
Kann ich allerdings nicht genau sagen. Also bei der AWO in Wiesbaden ist eine ganze Menge schiefgelaufen. Also da geht es auch noch um andere Untreue und Vorwürfe. Ob die jetzt speziell bei diesem Vorwurf schon rechtskräftig abgeurteilt sind, kann ich
also nicht sagen. Also du meinst unter Umständen, also ich nochmal, also genau, also muss man sich auch überlegen, Herr Hoferbert hat eine Kanzlei für Beamtenrecht. Ich hoffe für den Bürgermeister, dass er auch weiß, was er im Strafrecht macht.
Nee, genau. Und es hat halt auch, also Feldmann, der Bürgermeister, der Oberbürgermeister, der einfach nicht zurücktritt. Also inzwischen ist ganz aktuell Folgendes passiert. Er hat Rücktrittsforderungen schon eine ganze Weile an der Backe. Und inzwischen hat auch die eigene Partei gesagt, das geht hier so nicht mehr. Und jetzt ist tatsächlich, wird ein Abwahlverfahren eingeleitet. Also das bedeutet, die haben im Stadtrat entschieden, dass mit zwei Drittel Mehrheit, also es ist eine relativ große Mehrheit, mit der du das machen musst. Also die eigene Partei hat da auch zugestimmt, dass jetzt ein Abwahlverfahren eingeleitet wird. Das bedeutet, dass darüber abgestimmt wird von den Bürgerinnen und Bürgern Frankfurts, ob Peter Feldmann weiter Oberbürgermeister sein darf.
Ja, ich verstehe das.
Ja, ich verstehe das auch.
Ich würde den auch nicht. Also wir hatten das ja auch in Hannover in unserer eigenen Rathausaffäre, da hat es der Oberbürgermeister irgendwann mal geschafft. Ich habe gerade mal geguckt, damit hat er halt auf 35% seiner Bezüge oder ist auf 35% seiner Bezüge zurückgefallen. Ne? Also das ist, warum treten Beamte nicht zurück? Regelmäßig, und ich glaube, in NRW ist das, also das ist jetzt ja nicht in NRW, nee. Aber ich meine, in NRW war das auch so richtig bekloppt.
Du meinst bei diesem bescheuerten
Love Parade Bürgermeister.
Genau.
Dortmund, genau. Bescheuert natürlich, der soll bescheuert gewesen sein. Also da war das auch so, dass die nicht zurücktreten. Das liegt halt immer daran, dass man halt zurücktritt und dann halt viele, viele Zehntausende Euro weniger bekommt, deswegen. Ja. Und das ist einfach der Hintergrund, warum die Leute nicht zurücktreten. Und man kann sich ja auch überlegen, also wenn am Ende das heißt, nur aufgrund der die ist überhaupt nur eingestellt worden, die Partnerin, dann, und deswegen hat sie, das heißt, man muss wahrscheinlich auch die kompletten Gehälter zurückzahlen von der. Das geht also schnell um viele Zehntausende Euro. Und dann kann ich Mandanten verstehen, wenn die nach anwaltlicher Aufklärung, was ihnen da droht, sagen, dann nehme ich noch, also weißt du, jetzt bin ich der kriminelle Oberbürgermeister, also meine politische Karriere ist zu Ende.
Ja.
Das ist ja in Anführungsstrichen das Schöne in der Bundesrepublik. Du musst eigentlich zurücktreten, wenn spätestens bei Anklageerhebung musst du zurücktreten. Manche sagen schon bei Beginn eines Ermittlungsverfahrens. So, und dann bist du halt auf ewig verbrannt als politischer Mensch. Vorher da bei der AWO gearbeitet, da kann er jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. da kann ich schon irgendwie verstehen, dass ich sage, wenn er jetzt sagt, ich habe aber nichts falsch gemacht, kann ja auch sein, dass am Ende da freigesprochen wird. Ja. Ich erinnere mal an Christian Wulff, auch jemand, der jetzt parteipolitisch mir eher nicht nahe stand, aber da gibt es einen großartigen Podcast zur Wulff-Affäre. Der hat sich halt doof verhalten und ist halt manchmal so ein Schnösel vom Auftritt. Ne? Mhm. So, dass er so, aber strafbar gemacht hat er sich nicht. Das hat die Staatsanwaltschaft Hannover aber auch erst vom Bundesgerichtshof gerafft. Ja. Das war schon, das ist halt so. Ich kann das schon als Spitzenpolitiker verstehen, dass man sagt, also wenn die mir jetzt meine komplette wirtschaftliche Existenz nehmen, dann nehme ich jetzt noch zumindest das mit, was ich machen kann. Ob das ein Persönlichkeitszug ist, den man haben will im öffentlichen Ämtern, ist eine andere Debatte.
Schwierig, ja.
Und dass die Partei natürlich solche Leute dann immer irgendwann fallen lässt wie ein glühendes Stück Eisen. Aber am Ende, wie gesagt, am Ende sind das halt auch alles Parteigewächse, egal auf welcher Seite. Ne? Mhm. Ob es jetzt in Dortmund oder hier ist. Also, ich würde ihm nichts raten. Ich würde sagen, für die Verteidigung ist es egal. Musst du mit deiner Partei ausmachen. Die Partei hat sich ja entschieden, die wollen ihn nicht mehr haben.
Ja.
Schwierig.
Wir werden sehen.
Gut.
Jo, das dazu. Dann wurden wir.
Wie geht das aus, Laura? Wird er verurteilt?
Ja, ich glaube schon.
Ich bin gespannt.
Wir werden darauf zurückgucken und sehen, was passiert. Ja. Apropos zurückgucken. Wir beschäftigen uns nochmal ganz kurz, wenden wir sich kurz mit Weimar. Und zwar ist tatsächlich, man glaubt es kaum, gegen einen Weimarer Amtsrichter Anklage wegen Rechtsbeugung erhoben worden. Und zwar empfehle ich euch dazu Folge 39. Ich habe da vorhin nochmal reingehört. Es geht um diese Geschichte des Familienrichters, der in einem Kinderschutzverfahren, wo zwei Kinder quasi betroffen waren, die auf zwei verschiedene Schulen gingen und bei denen er gesagt hat, nö, Maskenpflicht, Abstandspflicht, Testpflicht gilt jetzt für diese beiden Schulen komplett nicht, weil er verstößt gegen das Kindeswohl. Und das war damals, wie gesagt, ich empfehle euch die Folge dazu, da haben wir es sehr ausführlich, ich habe auch nochmal reingehört, wir hatten das sogar zweimal aufgenommen, weil wir es beim ersten Mal nicht so schön durchgearbeitet hatten, warum das ein Problem ist, weil er nämlich faktisch nicht zuständig ist als Familienrichter, sondern das Ganze vor ein Verwaltungsgericht gehörte. Genau, und wir haben damals gesagt, ja, Rechtsbeugung könnte das schon sein. Rechtsbeugung ist, um das nochmal hier darzustellen, wenn beispielsweise ein Richter sich bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei einer Beugung des Rechts schuldig macht.
Rechtsbeugung ist, wenn einer rechtsbeugt.
Genau. Naja, also es kann zum Beispiel sowas sein, bewusst Fristen verstreichen lassen oder so. Und hier ist es tatsächlich seine Zuständigkeit, die er versucht hat, sich herbeizubasteln, was aber wohl eindeutig nicht gegeben ist. Das haben wir auch damals rausgearbeitet. Wir haben aber beide gesagt, das wird trotzdem nichts mit der Rechtsbeugung, weil das nie passiert. Jetzt ist zumindest einmal Anklage erhoben worden. Das heißt ja noch nicht, dass es zu einem Verfahren kommt, aber da geht's erstmal weiter. Daniel.
Am Amtsgericht, ich sehe gerade am Landgericht.
Am Landgericht Erfurt, ja.
Ja, genau. Erwarten wir da jetzt eigentlich eine Freiheitsstrafe von über 4 Jahren oder warum ist das am Landgericht angeklagt? Ah, Entschuldigung, ich wollte dich nicht vorführen. Ich glaube nicht. Also ganz kurz. Grundsätzlich ist es so im Strafrecht, alles, was bis 4 Jahre Freiheitsstrafe ist, geht ans Amtsgericht. Also, Laura,
ja,
ne, ist vielleicht irgendwann mal in ihrem, ich werde es nicht mehr, ja, aber Laura vielleicht nochmal. Ja, wir machen mal ein anderes Beispiel. Ich war mal bei der Staatsanwaltschaft, genauso wie Laura. Wir saßen ja nämlich im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft. Und dann sitzt du am Ende da und überlegst, wenn du die Anklage geschrieben hast, ja, schön, was kommt denn dabei raus? Was will ich denn, was da rauskommt? Und dann mache ich so eine Prognose und sage, na, das ist jetzt hier ein versuchter Totschlag, ja, das wird wohl mehr als 4 Jahre Freiheitsstrafe geben, wahrscheinlich, mhm, ja, also klagen wir das mal am Landgericht an. Und wenn ich glaube, es werden weniger als 4 Jahre, dann klage ich es am Amtsgericht an. Wenn ich dann am Amtsgericht glaube, es werden mehr als 2, klage ich es zum Schöffengericht an. Und wenn ich glaube, es werden weniger als 2 Jahre Freiheitsstrafe, Geldstrafe oder so ein Quatsch, dann geht es zum Einzelrichter, Amtsgericht. So. Und es gibt aber eine Ausnahme. Sein.
Bitte? Beim Strafrichter.
Verbrechen gehören auch, glaube ich, zum Schöffengericht. Ja. Ne? Ja, genau. So. Und jetzt gibt's ein paar Ausnahmen, nämlich Verbrechen gehören zum Schöffengericht und noch ein paar andere Sachen. Aber eine Sache ist halt, wenn es eine außerordentliche Bedeutung hat, dann klage ich das zum Landgericht an. Und das wäre, davon gehe ich aus, dass die hier dem nicht 4 Jahre plus geben.
Nein. Wollen,
sondern dass sie sagen, der Amtsrichter soll nicht vom Amtsrichterkolleg verurteilt werden, sondern der soll halt vom Landgerichtskollegen verurteilt werden. Deswegen haben die das ans Landgericht reingepackt. Das wird auch schnell schwierig, wenn der nämlich nicht 1 Jahr Freiheitsstrafe fängt, ist der nämlich kein Richter mehr.
Stimmt. Ja. Genau. Also das dazu, da können wir gar nicht so viel mehr zu erzählen. Wie gesagt, hört euch Folge 39 an, da haben wir es ausführlich einmal durchgesprochen und wir gucken uns mal an, ob es zu einer Eröffnung des Hauptverfahrens kommt und wie es dann weitergeht.
Ja.
Ja. Genau. Und jetzt...
Was heißt nochmal Eröffnung und Hauptverfahren? Wir haben das so oft gesagt heute.
Naja, die Staatsanwaltschaft erhebt irgendwann Anklage, wie im Fall Feldmann zum Beispiel. So, und dann geht das zum Richter und der Richter, wir befinden uns dann im sogenannten Zwischenverfahren und der Richter guckt sich dann die Anklage an und guckt dann, ob eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Und wenn er der Meinung ist, dass das so ist, dann eröffnet er das Hauptverfahren und dann geht's ganz normal weiter. Also dann gibt's halt ein Strafverfahren, ein Hauptverfahren. Genau.
In Deutschland werden fast, ich glaube, über 90% der Anklagen eröffnet und böse Stimmen, so wie ich sagen, quasi einfach so Pi mal Daumen, ja, kann schon irgendwie stimmen. Also nicht, ne, man prüft halt nicht, den werde ich verurteilen, sondern Das macht dann immer auch die Richterin der Richter, die am Ende darüber entscheidet, was da läuft. Aber also ich habe es ganz selten, dass mal Sachen nicht eröffnet werden. Da muss es schon wirklich so richtig schlecht sein. Aber
es ist halt ein bisschen, man geht halt eigentlich ein bisschen vorbelastet dann schon in so ein Verfahren rein. Weil man ja vorher sich
überlegt. Ja, und es funktioniert halt nicht. Ne?
Gut.
Gut. Kommen wir zur rechtswidrigen Staatsanwaltschaft Osnabrück.
Wupp.
Ja? Warum rechtswidrig? Für die Leute, die nicht aus dem Bereich Osnabrück und so kommen, es gibt ein, man nennt das auch Schweinegürtel, ja, also so Oldenburg, Osnabrück da oben, das ist eine tiefkonservative und tiefkatholische Ecke, Schweinegürtel, weil da bundesweit, glaube ich, die meisten Schweinebauern pro Quadratmeter sitzen und, das ist nochmal ein anderer Schnack, als wenn man so irgendwie in Wolfsburg oder Hannover oder Aurich durch die Gegend tobt, wo es irgendwie gesellschaftlich ein bisschen anders strukturiert ist nochmal, ne? Deswegen Schweinegürtel. Mhm. Und Osnabrück, also, kommt nochmal drauf zurück, warum vielleicht die Ecke da noch ein bisschen anders strukturiert ist als manche anderen. So, was bisher geschah, ja, um das dann am Ende mal zu nennen. Also, es gab Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit FIU, Financial Intelligence Unit.
Ja.
Was soll das bedeuten? Das bedeutet Geldwäsche. Ne? Also, Daniel kommt überraschend mit 1 Million Euro in 10-Euro-Scheinen in die Sparkasse und sagt, kann ich das mal kurz auf mein Sparkonto einzahlen? Meine Oma hat mir ein Geburtstagsgeschenk gemacht und ich möchte damit jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufen. Könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass es da mal eine gute Idee ist, festzustellen, ob das nicht doch aus Drogenverkäufen ist, die ich betreibe und nicht meine Oma mir wirklich 1 Million Euro in 10-Euro-Scheinen gegeben hat. Ne? So, das ist so der Hintergedanke. Also, man möchte versuchen, Geldwäsche zu bekämpfen. Geldwäsche hängt häufig an Bargeschichten oder halt an seltsamen Überweisungen. Piff, paff, puff. So, was bedeutet das im Weiteren? Im Weiteren gibt es diese Financial Intelligence Unit, die wird verantwortet vom Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium der Finanzen. Und das soll eine Zentralstelle sein, wo quasi alle Sparkassen und Volksbanken dieser Republik ihre Meldungen hin abgeben. Und wir fassen das mal so zusammen. Ich kann das auch aus eigenen Ermittlungsverfahren jetzt nicht wegen meinen 1 Million Euro Geschäften in Barmitteln von meiner Oma, sondern einfach, weil ich ja beruflich ab und zu mit Geldwäsche zu tun haben könnte.
Ist das so?
Feststellen, also das funktioniert nicht, das dauert immer alles Monate. Das ist also ordentlich schlecht organisiert. Und jetzt ist halt die Frage, so habe ich das Ermittlungsverfahren verstanden. Es könnte jetzt sein, dass es quasi Absicht ist, diese Financial Intelligence Unit quasi klein zu halten, weil es dort politisch oder persönlich oder weiß der Teufel, wenn es irgendwelche Interessen gibt. Und das könnte strafbar sein. Das ist erstmal die Grundthese der Staatsanwaltschaft Osnabrück. So, und in dieser Grundthese gab es im Sommer 2021 einen Durchsuchungsbeschluss. Durchsuchungsbeschluss bedeutet also die richterliche Anordnung auf Antrag der Staatsanwaltschaft, dass Geschäftsräume, in diesem Fall des Bundesministeriums der Justiz und des Bundesministeriums für Finanzen, durchsucht werden sollten, um dort bestimmte Akten zu erhalten. Aus diesen Akten, so war die Erwartung, könnte sich ergeben, welche Personen was getan haben im Zusammenhang mit dieser FIU. So, am 9. September 2021 ist diese Durchsuchung dann erfolgt. Da sind also Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wohl in Zivil ins BMJ und BMF gefahren,
genau,
und haben gesagt, Leute, werden die Akten, und dann sind da irgendwelche Leute. Genau, so. Warum erinnern wir uns? Ne? Das hätte man ja einfach machen können. Das ist ja die spannende Sache. Wenn bei mir zu Hause durchsucht wird, kriege ich das meine Nachbarin mit, aber Laura muss ich davon nichts erzählen. Doof nur, wenn die Staatsanwaltschaft dann eine Pressemitteilung rausballert, die Laura natürlich pflichtgemäß liest, indem sie dann, das ist nämlich genau nicht passiert, am selben Tag gab es nämlich eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Das ist für uns Strafverteidiger eh mal ein Dorn im Auge. Was erzählt ihr eigentlich? Ja, also haltet doch den Schnabel. Gibt ja gar keinen Anlass. Aber die haben Anlass gesehen und dann gab es noch ein Spiegelinterview und da hat unter anderem der zuständige Staatsanwalt gesagt, so groß ist unser Vertrauen nicht, dass wir glauben, sie würden uns alles freiwillig herausgeben, weil schon damals war der Vorwurf, Freunde, ihr könnt doch einfach sagen, ey, wir sind eine Behörde, wir sind eine Bundesbehörde, ihr seid eine Landesbehörde,
ja,
sagt doch einfach, was ihr haben wollt, dann schicken wir euch das rüber und dann sagte er unter anderem, so groß ist unser Vertrauen nicht, dass wir glauben, sie würden uns alles freiwillig herausgeben. Das Ganze war leicht pikant, denn am 26.09., also ziemlich genau 2 Wochen später, war Bundestagswahl und ein gewisser Finanzminister ist jetzt hauptberuflich damit beschäftigt, Panzer aufzuhalten. Leider leider deutsche Panzer, nicht russische. Also anders, Olaf Scholz war damals Finanzminister und es war natürlich so, dass sofort diverse Leute im Wahlkampf sagten, na Alter, der soll Bundeskanzler werden. der ist ja nicht mehr in der Lage, eine Behörde so zu führen, dass man sich nicht strafbar macht. So. Und dann gab es da auch noch so ein bisschen Störgeräusche, weil irgendwie sein, ich weiß nicht, Staatssekretär, glaube ich, auch noch Sachen veröffentlicht hat, die er nicht veröffentlichen durfte, zu beweisen, dass die Staatsanwaltschaft Mist gebaut hat. So, wie ging das jetzt weiter? Ne? Also, es wurde dann Beschwerde eingelegt, nicht von Scholz. Wenn der jetzt Beschwerde eingelegt, dann hätte der Wahlkampf wahrscheinlich noch weiter explodiert, sondern vom Justizministerium. Das war damals und ist heute noch, oder?
Heute ist in FDP-Hand.
Ah, heute FDP. Wie hieß denn die Genossin,
Lamprecht,
die das gemacht hat?
Die ist jetzt Verteidigungsministerin.
Genau. Ach ja, oh Gott. Ja, okay, also.
Ich finde, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir zu SPD-nah seien.
SPD, Spitze, ey, es ist echt so alles Spitze, ja. Stimmt, die Lamprecht, die war ja Ulrike, ne?
Nein, Christine.
Christine. Ah, es gibt auch nur Ulrike Lamprecht, googelt die jetzt nicht. Also, ist Christine Lamprecht. Also, Christine Lamprecht, damals Spitzengenossin in der Justiz, jetzt Spitzengenossin beim Panzerverschieben nach Osteuropa. So, also, und die hat Beschwerde eingelegt, und zwar Beschwerde erstmal gegen den Durchsuchungsbeschluss, also gegen den Richterin Durchsuchungsbeschluss. Und dann hebt man Beschwerde und sagt, Freunde, das sehe ich aber mal alles ganz anders. Das ist rechtswidrig, was da passiert ist, das geht nicht. So, und das ist auch passiert, und zwar schon, also das ist überprüft worden, das Landgericht hat den Beschluss aufgehoben, und zwar am 9.2.2022. Das ist schon ein Vierteljahr wieder her oder vier Monate her. Und die haben nicht gespart mit Kritik. Die haben wesentlich gesagt, offensichtlich rechtsstaatwidrig geeignet, angesehen der Bundesrepublik zu scheinen und so weiter und so fort. Und im Nachhinein ist dann auch rausgekommen, dass die Akten, die gesucht wurden, und das sind jetzt schon so Sachen, wo man drüber nachdenken muss, was ist hier eigentlich los, und da zitiere ich gleich die Taz zu. Damals war das schon so richtig daneben, denn die Akten waren schon da. So, das ist so, als wenn ich sage, ich schicke Laura die Polizei nach Hause, weil Lauras Telefon brauche ich, um rauszufinden, was an dem Abend los war. Der Polizist steht vorm Schreibtisch auf, guckt in den Schrank, da liegt das Telefon von Laura, was schon beschlagnahmt wurde, fährt trotzdem los und durchsucht bei Laura. Und Laura sagt, das habt ihr doch schon, ihr Freunde. Ja, so. Das ist natürlich bei einem Gegenstand einfach, bei vielen Akten schwierig. Wenn man natürlich aber mitten im Wahlkampf meint, es kann ja Situationen geben, wo das zur Verteidigung des Rechtsstaats notwendig ist, dass man mitten im Wahlkampf irgendwo durchsucht. Aber dann muss man natürlich fünfmal überprüfen, ob das alles so richtig ist. So.
Sollte man meinen, ja.
Da geht's weiter. So, und jetzt geht's weiter, nämlich vor einigen Tagen, ist jetzt nämlich letzten Mittwoch, meine ich, hat das Verwaltungsgericht nochmal darüber entschieden. Warum hat das Verwaltungsgericht entschieden? Das Verwaltungsgericht hat jetzt nochmal entschieden, dass die Pressemitteilungen, die damals herausgegeben wurden, und die Äußerungen dieses Staatsanwalts im Spiegel rechtswidrig sind. Was bedeutet das? Die Pressemitteilung ist ja nicht Form der Strafverfolgung. Ja, also ich habe zwei Sachen. Ich habe einmal, die kommen bei mir vorbei und durchsuchen, und ich habe das, was das Gericht dann so macht, Gericht geht auch, aber insbesondere hier, die Staatsanwaltschaft gibt eine Pressemitteilung auf. Das ist einfaches Verwaltungshandeln. Das wird also nicht vom Strafgericht überprüft, sondern vom Verwaltungsgericht. Ne? Also muss man zu einem anderen Richter. So. Und die haben jetzt, und ich zitiere jetzt mal, das ist jetzt, glaube ich, FAZ. Die Richter befanden, die damalige Pressemitteilung der Ermittler habe den unwahren Eindruck erweckt, dass tatsächlich Räumlichkeiten des Justizministeriums durchsucht worden seien. Tatsächlich wurden die Unterlagen jedoch ausgehändigt. Ne? Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Zudem wurde der falsche Anschein erweckt, dass auch gegen leitende Verantwortliche des Ministeriums ermittelt wird. Als schlicht falsch und rechtswidrig bewertet das Gericht auch ein Zitat des Staatsanwalts, das der Spiegel damals veröffentlichte. So groß ist unser Vertrauen nicht, dass wir glauben, sie würden uns alles freiwillig herausgeben. Also, anders ausgedrückt, bam, 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 das geht gar nicht, ja?
Ja.
So, das ist schon mal, sag ich mal, das ist schon fishy, ja? Da gibt es also ein paar Staatsanwälte, die nicht verstehen, was hier gerade gespielt wird, und durchsuchen dann in SPD-Ministerien und machen da eine falsche Pressemitteilung, telefonieren noch mit dem Spiegel, reden sich im Kopf und Kragen, das ist fishy. Ich finde ganz spannend, was die Taz dazu geschrieben hat, und ich kann auch nur sagen, was die Taz dazu schreibt, weil ich kenne diese drei Leute nicht, die da jetzt beschrieben werden, ja? Die schreiben nämlich, nun muss man wissen, dass der zuständige Staatsanwaltschaft aktives CDU-Mitglied ist. Das war damals schon Thema.
Genau.
Gleiches gilt für die Amtsrichterin in Osnabrück, die den Durchsuchungsbeschluss genehmigte. Ach, nur guck, ja. Und den finalen Segen muss die Justizministerin Niedersachsen erteilen und die gehört auch der CDU an. Letzteres ist auf jeden Fall so. Ob die beiden Sachen davor so sind, das wird öffentlich behauptet, das weiß ich nicht. Die Taz hat es aber geschrieben und noch niemand hat ihn sie verklagt. Ja, und der Artikel ist auch schon wieder ein paar Tage alt, ja. Nämlich aus dem Februar. Das spricht dafür, dass das, was die Taz da behauptet, stimmt. Und jetzt, das ist, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Schweinegürtel, ne? Da sitzen halt ein paar mehr CDUler als vielleicht in Hannover in der Justiz. Vielleicht habe ich da auch ein falsches Bild, vielleicht sitzen die auch genauso wie CDUler, scheißegal. Aber ich finde, das ist schon so eine Sache, da muss man mal drüber nachdenken, was da eigentlich gelaufen ist. Also, die machen rechtswidrig eine Durchsuchung, geben rechtswidrig eine Pressemitteilung raus. Das richtet sich alles zufällig gegen den Teil der Bundesregierung, die von der SPD ist. Mhm. Die CDU springt da total krass drauf. Und später kommt zufällig raus, dass alle Beteiligten auf Seiten der Justiz zufällig in der CDU sind.
Ja, zufällig.
Und da, Leute, also früher hätte ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist es ja offensichtlich passiert. Und das finde ich schon ziemlich krass, dass man offensichtlich innerhalb der Justiz so ein CDU-Projekt durchsetzt. Gegen Recht und Gesetz. Und am Ende redet da keiner drüber. Also außer wir jetzt nochmal. Ja. Aber ganz schön krass, muss man auch sagen, vollkommenes Versagen in der Justiz an der Stelle. Sowas hätte nicht passieren dürfen. Vollkommenes Versagen, aber auch übrigens in der SPD, muss man mal sagen. Nicht, weil da diese FIU, das kann ich alles nicht wissen, ob, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die nicht funktioniert, ja. Weiß ich nicht, wer da verantwortlich ist. Aber man hätte ja an der Stelle auch mal im Niedersächsischen Landtag so richtig auf die Kacke hauen können. Ja, also
ja.
Das habe ich jetzt nicht erlebt, ne? Also ich hätte nach der Nummer hätte man sagen müssen, die Justizministerin tritt zurück und sonst platzt hier die Koalition. Also, weil das ist ja jetzt drehen wir das mal um. Das wäre jetzt gegen Laschet gewesen und das wären alles SPD-Leute gewesen, wie beim Feldmann oben. Dann müsste man doch sagen, was Laura oben auch gesagt hat, warum tritt er denn nicht zurück? Und das geht doch hier für die Justizministerin, wenn das jetzt die SPD-Justizministerin gewesen wäre, doch genauso. Man kann doch nicht den politischen Gegner einfach mit Mitteln des Staates rechtswidrig verfolgen.
Nein, so, eigentlich nicht.
So, nicht nur eigentlich, das ist schon ziemlich krass. Ja, also, so, ich weiß ja, dass Staatsanwaltschaften mal fünfe gerade sein lassen und dies und das und jenes machen aus Sicht der Verteidigung. Die sehen das halt, aber was ich vorhin gesagt habe, da haben die das einfach nicht erkannt, dass sie politisch brisant arbeiten. Naja, wenn du ein aktives CDU-Mitglied bist, da bist du wohl mal in der Lage, 3 Minuten zu Ende zu denken, was passiert, wenn du beim Bundeskanzlerkandidaten durchsuchst.
Sollte man meinen, ja.
So, und wenn du dann legst du das vor, dann ist zufällig auch noch eine CDU-Amtsrichterin da zuständig. Spätestens dann würde ich mal in meiner Behördenleitung melden, ey Freund, pass auf, wir machen hier gerade eine Nummer, und es sind leider alle in der CDU, damit da am Ende die Staatsanwaltschaft nicht doof aussieht und die Bundesrepublik nicht doof aussieht, musst du jetzt bitte nochmal hier überall drüber gehen überlegen, ob das sinnvoll ist. Und dann müsste man als Behördenleitung auch nochmal sagen, so erstens berichten wir der Ministerin, dass das ein Problem werden könnte und zweitens gucken wir jetzt nochmal, ob wir die Akten haben. Ja, also gucken nochmal, ob das wirklich notwendig ist und dann gucke ich, ob ich nicht am 27.09. durchsuchen kann. Ja, das hat man damals, glaube ich, schon gesagt. Ob jetzt in diesen 2 Wochen die Akten geschreddert werden.
Ja, man hatte das doch aber, glaube ich, auch sowieso schon eine Weile liegen lassen. Also es war so.
Ja, seit Sommer.
Ja.
Aber das ist normal. Man muss dann ja auch, das würde ich sagen, also wenn man sagt, okay, also, aber das ist halt auch noch das Argument. Wenn ich seit Sommer liegen lasse, kann ich auch noch 2 Wochen länger liegen.
Genau.
Sein, du hast jetzt irgendwie den Tipp, hier, Gerd Schröder hätte ich was gesagt, der ist noch ein, apropos SPD, kaputt. Olaf Scholz steht hier gerade am Aktenschredder, ihr müsst jetzt durchsuchen. Ne? Aber das war ja nie der Fall.
Ja.
Also ich finde das eine bemerkenswerte Nummer und eigentlich würde ich erwarten, dass man für sowas einen Untersuchungsausschuss macht. Weil es darf nicht sein, dass Parteistrukturen über die Justiz rechtswidrige Durchsuchungsbeschlüsse erwirken und das finde ich ganz schlimm.
Spoiler Alert, ich glaube, das wird nicht passieren.
Ja, wir haben uns ja alle so lieb mit der CDU in Niedersachsen. Scheiß Schweinebauern.
Es hat nichts gegen Schweinebauern per se.
Ich esse jetzt ja viel Rind und Geflügel, ich brauche keine Schweinebauern mehr, außer für Wurst.
Okay.
Nein, nichts gegen Schweinebauern. Schweinebauern, Unternehmer, so wie ich, ne? Aber das ist irgendwie ganz schön fischig.
Ja,
wirklich,
das stimmt. Gut. Dass du es nochmal aufgearbeitet hast. Ich habe das nur am Rande gelesen. Okay.
Also, ja? Da muss man sagen, dass die Staatsanwaltschaft hat maximal auf die Fresse bekommen, wie es nur geht, ne?
Mhm.
Also, mehr hätte man da wahrscheinlich nicht erreichen können. Also, außer Verhaftung des zuständigen Staatsanwalts und Untersuchungshaft wegen Rechtsbeugung. Könnte man mal diskutieren, ob das da Phase ist. Mhm. Weiß ich nicht, ob da ein Ermittlungsverfahren läuft.
Naja, gut. Jetzt haben wir noch eine Hörerfrage. Und die haben wir schon ganz lange. Ich hoffe, Dirk, du hörst uns noch. Und wir werden das beantworten. Daniel wird es beantworten.
Kannst ja Dirk mal eine E-Mail nachher schreiben, dass wir das in der aktuellen Folge beantworten.
Ja, das stimmt.
Genau. Willst du den Fall vortragen? Ja. Oder soll ich?
Ich trage den Fall vor. Du hast das doch so okay. Schön aufgearbeitet. Genau, also es geht ums Thema Untersuchungshaft. Und es Dirk stellt sich die Frage, stellt uns die Frage, und zwar, er hat das mit der Untersuchungshaft noch nie so richtig verstanden und hat da ein konkretes Beispiel, und zwar geht es um die Verhängung von Untersuchungshaft gegen den Fahrdienstleiter, der das Zugunglück von Bad Aibling vom 9. Februar 2016 mit 12 Todesopfern und knapp 90 zum Teil Schwerverletzten verursacht hat.
Hat oder haben soll? Ich weiß.
Hat, der ist verurteilt worden deswegen.
Ah, die arme Sau. Jetzt können wir sagen, er hat er wohl gemacht.
So, da wurde untersucht, also das Unglück war am 9. Februar, Untersuchungshaft wurde erst am 12. April verhängt, und das würde er gerne wissen, warum. Fragt sich, ob das deswegen sei, weil da erst bekannt geworden ist, dass er auf seinem Handy gespielt hat. Ist jemand also eher in U-Haft zu nehmen, weil er schuldiger ist oder erscheint? Das hätte er nie so ganz verstanden. Und jetzt kommt Daniel.
Ja, die Antwort ist ja. Gut, was haben wir? Nein, also kurz zusammen. Untersuchungshaft geregelt 112 fortfolgende StPO. Und da steht der entscheidende Satz drin, die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend verdächtig ist oder ein Haftgrund besteht. Also was, erstens nur Untersuchungshaft gegen Beschuldigte. Beschuldigte ist man, wenn ein Tatverdacht besteht, dass jemand eine Straftat begehen haben könnte, dann ist man Beschuldigter. Also ich gehe zur Polizei und sage, Angela Merkel handelt bei mir im Treppenhaus mit BTM. So, ja, also mit Drogen. Dann wäre sie formal beschuldigt. Wahrscheinlich würde man das bei Angela Merkel nicht
sehr
so machen,
realistisch,
wenn ich jetzt sagen würde. Genau, sehr realistisch. Szenario. Wenn ich jetzt sage, mein Nachbar, der raucht immer Marihuana, und da gehen den ganzen Tag Leute rein, raus und kaufen und verkaufen Marihuana. So, mhm. Das würde reichen, damit mein Nachbar Beschuldigter ist. So, klarer Hinweis, meine Nachbarin ist an die 90. Ich glaube, die ist nicht im BTM-Handel drin. So, ja, also. Dann ist man Beschuldigter. Beschuldigter ist man in dem Moment, wo man sagt, na, es könnte sein, dass der eine Straftat begangen hat. So, jetzt braucht man aber nicht nur den normalen Tatverdacht. Daniel sagt, die Nachbarin raucht BTM, sondern man braucht einen dringenden Tatverdacht. Dringender Tatverdacht ist auch noch mehr als ein hinreichender Tatverdacht. Mhm. Ein hinreichender Tatverdacht ist, na, es überwiegend, oder es ist wahrscheinlich, dass eine Verurteilung kommt, sondern es muss überwiegend wahrscheinlich sein. So, was heißt das? Ja, das ist auch wieder so eine Formel. Es ist halt so, naja, also es gibt, muss schon so richtig dicke Beweismittel geben. Wird in der Realität natürlich alles irgendwie mal so gemacht. Aber das ist die Idee, dringender Tatverdacht, überwiegende Wahrscheinlichkeit.
Nee, die überwiegende Wahrscheinlichkeit ist immer noch der hinreichende. Dringender Tatverdacht ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass
hohe
Wahrscheinlichkeit. Täter oder Täterin einer Straftat ist.
Genau, hohe Wahrscheinlichkeit, danke, Laura. Also hohe Wahrscheinlichkeit. Könnt ihr euch selber überlegen, was hohe Wahrscheinlichkeit ist. Ne?
Sehr so. Vage, der Begriff.
Genau. Das braucht man immer. Ne? Also wenn man sagt, es gibt hier keine hohe Wahrscheinlichkeit an Verurteilung, dann wird das nicht. So, dann gibt es den Haftgrund. Haftgründe, es gibt Haftgründe, die stehen auch im Gesetz. Es gibt im Wesentlichen drei Haftgründe. Es gibt dann noch was für, das könnte hier sein, tatsächlich bei Tötung, was dann noch eine Rolle spielt. Aber wir halten es erstmal simpel. Drei Haftgründe, Verdunklungsgefahr, Fluchtgefahr und Wiederholungsgefahr. Machen wir das mal an dem Beispiel, wenn der jetzt Fahrdienstleiter ist. Ich glaube, das bedeutet, dass er irgendwelche Züge überwacht oder so.
Der sitzt in einem Häuschen und
genau,
schaltet
und
so Weichen.
Pass auf, dass
so
da nicht Leute genau. So gegeneinander fahren. Ne? So, also, Wiederholungsgefahr, naja, die Deutsche Bahn wird ihn wohl zurzeit nicht einsetzen, also eher nicht. Dann gibt es die Verdunklungsgefahr. Naja, müsste man sich halt anschauen. Kann der unter Umständen, hat der schon angefangen, mit Zeugen zu reden oder so? Oder kann der unter Umständen irgendwelche Sachen beiseite schaffen? Und die Fluchtgefahr oder Flucht, ist er weggelaufen? Hat er Anstrengungen gemacht, um wegzulaufen? Also wegzulaufen, so, ich setze mich jetzt...
Kontakte ins Ausland.
Flugzeug nach so. Paraguay. Ich habe gehört, die sind da mit den internationalen Haftbefehlen relativ, wenn man es gut verhandelt, relativ freigebig, ja. Also ich setze mich jetzt ins Flug nach Paraguay oder ist es einfach so viel, und das ist bei 12 Todesopfern wohl die Sache, so viel, auch bei einer fahrlässigen Tötung, so viel im Topf, dass einfach mal eine hohe Haftstrafe bekommen kann, dann wäre das so, dass man sagt, naja, der könnte jetzt überlegen, vor der hohen Haftstrafe laufe ich weg, und dann guckt man immer, was haben die Leute. In Hannover ist das gerne so, naja, wohnen sie zum Eigentum, dann laufen sie wohl nicht weg, wohnen sie zur Miete. Dann laufen sie wohl weg, auf meinen Hinweis mal bei einer Haftrichterin. Das bedeutet ja, dass niemand in meiner Generation oder der jünger ist als ich,
ja,
jemals nicht in Fluchtgefahr steht, sagte sie, ja, natürlich. Das war eine meiner ersten Haftprüfungen, und ich dachte so.
Dann lasst uns das doch so ins Gesetz schreiben.
Genau, Miete. Ja, genau. Wer keine Eigentumswohnung hat, läuft weg, Fluchtgefahr. Geil. So, ja. Kommen wir zum Fall. Also, jetzt gehen wir mal kurz davon aus, es ist wie folgt gewesen. Vorher wusste man nicht, dass der im Handy gespielt hat. Da wird man wahrscheinlich vorher gesagt haben, naja, natürlich hat der als Fahrdienstleister irgendwie damit was zu tun. Der ist sicherlich erstmal Beschuldigter, weil er halt was falsch gemacht haben könnte. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich einfach was falsch, ich versuche alles richtig zu machen und mache dabei was falsch und es passiert was Schlimmes. Das gibt natürlich eine viel kleinere Strafe, als ich daddel halt am Handy, während ich die Verantwortung für Menschenleben habe.
Ja. So.
Und wenn das dann rauskommt mit dem Handy, dann wird sofort aus der kleinen Strafe eine große Strafe. Und das könnte reichen für die Flucht. Beziehungsweise für die Fluchtgefahr. So. Es könnte auch einfach sein, dass man gesagt hat, vorher, wir wissen gar nicht, was richtig war. Und jetzt weiß man, was wahr ist. Und plötzlich sagt man, jetzt liegt der dringende Tatverdacht da. Jetzt weiß ich, der hat am Handy gespielt. Jetzt glaube ich, dass man in den, das könnten Momente sein, die dann einfach am 12. April und nicht erst am 9. Februar einfach bekannt wurden.
Ja.
So. Es kann auch sein, dass am 12. April der Staatsanwalt, der weiß schon seit 10 Tagen, dass mit dem Handy sagt, naja, mal gucken, ob wir das nachfinden können. Und jetzt ruft am 12. April morgens die Polizei an und sagt, du, hier hat gerade einer angerufen, der hat gerade Tickets nach Paraguay gebucht. Oder wir haben gerade die Kontoverbindung oder so was überprüft, irgendeine Erkenntnis, ja. Und wir sehen jetzt, der bereitet Flucht vor, ja. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen wissen wir das. Wir haben den angerufen, der sagt, der ist gerade am Flughafen. Ja, also irgendwie sowas könnte halt passiert sein, dass man sagt, Fluchtgefahr, zack, 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 jetzt aber schnell. So, das kann alles sein. Und das ist normal. Man kriegt Leute manchmal auch raus. Ja, ich nehme mal ein Beispiel, was auch schon ein bisschen her ist. Ich hatte mal einen Mandanten, der ist mit 200 Gramm Marihuana und einem Messer erwischt worden. Da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, bewaffneter Drogenhandel, 30a ist das, glaube ich, BTMG, das macht mal 5 Jahre. So, dann ist der halt eingesammelt worden, dann haben wir uns die Akte angeschaut, da habe ich den Mandanten gefragt, und der Mandant sagt, ja, das Messer habe ich halt immer dabei, das ist in meiner Familie so, man kann sich jetzt überlegen, aus welchem Bürgerkriegsland der Mandant kam, sämtliche Vorurteile werden da zu dem richtigen Ergebnis führen, also das hat meine ganze Familie, alle Männer in meiner Familie haben immer Messer dabei, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und die 200 Gramm, die habe ich mit den beiden Jungs, die neben mir standen, gekauft, weil wir wollten halt zusammen einkaufen und dann verteilen. So. Und dann kommt man halt von Mindeststrafe 5 Jahre locker flockig zu Mindeststrafe 1 Jahr.
Mhm.
So, und dann hat sich die Sachlage auch verändert und dann hat erst das Gericht gesagt, okay, wir lassen unsere Auflagen auf. Und 3 Tage später hat die Staatsanwältin gesagt, ey, pass auf, die Geschichte kann ich nicht widerlegen. Und hat dann den Haftbefehl selber zurückgezogen. Weil sie sagt, also jetzt gibt's halt keinen, also der läuft halt nicht mehr weg. Der läuft halt, wo soll der hin? Ja, wegen 6 Monate läuft halt keiner weg. Das ist ein kleiner Kiffer.
Sollte man meinen.
Messer ist ein Problem, aber der ist halt kein Drogendealer 5 Jahre plus. So, und das passiert halt manchmal, dass in Ermittlungsverfahren es deutlich besser oder deutlich schlechter wird. Ja, nicht immer kommt der Kommissar rein und sagt, das ist ein Mord. Habe ich gesehen, zack, die verhaftet ihr alle, ja. Sondern manchmal ist es halt so, dass auch unter Umständen aus einer kleinen Tat eine große Tat oder aus einer großen Tat eine kleine Tat wird. Oder man halt einen Haftgrund produziert. Ne? Mhm. Anderes Beispiel ist, Freundin ruft die Polizei, mein Freund verprügelt mich hier, ne, so eine scheiß Partnerschaftsgewaltnummer, häusliche Gewalt, ja, oder Femizid in the making, ich weiß es nicht, man kann es nennen, wie man es will. Was ist der Begriff, den du bei Partnerschaftsgewalt?
Femizid.
Oder häusliche? Ja, aber noch, die lebt ja noch. Das funktioniert zum Beispiel nur, wenn die es überlebt, jetzt alles.
Ja, häusliche
Gewalt. Man verprügelt die.
Ja.
Häusliche Gewalt.
Ja.
Ich finde, das klingt so, als wenn Häuser was tun. Also Männergewalt, ja, Männergewalt gegen
Gewalt gegen Frauen, ja.
Genau. So, die ruft die Polizei sammelt den ein. So, und dann Alles klar, gefährliche Körperverletzung oder Körperverletzung, jetzt nichts Schönes, aber jetzt aus Sicht der Justiz auch nicht mega dramatisch. So. Und dann ist alles gut und dann ist es 6 Wochen gut. Und nach 6 Wochen fährt er halt mal am besten noch mit 2 Kumpels bei seiner Ex-Freundin vorbei und sagt, pass mal auf, ist unrealistisch, weil die kommen ja immer wieder zusammen in der Realität, aber da mal reden davon aus, die bleiben jetzt auseinander, ja. Und der fährt dann mal vorbei und sagt, pass mal auf, Mädchen, also hier sind schon mal 5.000 Euro, die sollst du haben, bitte sag nicht gegen mich aus und wenn du doch gegen mich aussagst, dann kennst du die beiden Jungs hier, die brennen dann deine Hütte ab und essen deinen Hund. So, ja, und wie sowas.
Mhm.
So, und dann ruft die natürlich bei der Polizei und sagt, das ist ganz komisch, hier liegen 5.000 Euro von meinem Ex und der sagt, ich soll nicht aussagen und sonst brennen die mein Haus ab und essen meinen Hund. So, jetzt würde man den verhaften. Warum? Also unter Umständen kann man das machen, weil Verdunklungsgefahr. Der bedroht nämlich Zeugen. So, und Zeugen bedrohen ist auch Verdunklungsgefahr. Ja, also, das sind so Sachen, was man dann dem Mandanten sagt, so Freund, du fährst jetzt aber nicht zur Zeugin nächste Woche und sagst der irgendwas, du hältst einen Schnabel, ne? Also nicht irgendwie, das ist ein Verdunklungsgefahr, das kann man auch schaffen, das ist gar nicht so untypisch, auch sehr unangenehm, wenn das im Gerichtssaal passiert, ne? Also, gestern war der Angeklagte noch da und hat mich bedroht. Nicht gut, ne? Dann kann es passieren. Ja. Also das kann bei Untersuchung passieren. Wenn der dringende Tatverdacht oder alle Haftgründe wegfallen, ist ein Mann dann freizulassen. Häufig passiert das dann nicht, sondern wird er nur außer Vollzug gesetzt. Ne?
Mhm.
Und den dringenden Tatverdacht, da kann man eigentlich nicht viel gegen machen, außer ein Geständnis. Das wäre das Beispiel mit dem Drogenhändler, der in Wirklichkeit nur mit 2 Kumpeln zusammen Marihuana gekauft hat. Das ist für Leute, die das noch nie gemacht haben, günstiger. Deswegen macht man das, ja. Also 200 Gramm auf einem Schlag kaufen ist halt günstiger als 3x70 Gramm kaufen. Ja, deutlich günstiger.
Macht ja, das nicht. Aber lass es sein, es bitte. So.
Das ist die eine Sache. Da kann man also eigentlich im Prinzip nur mit einem Geständnis was machen oder dem man irgendwelche Beweise präsentiert. Das ist alles manchmal gar nicht so einfach. Gegen die Haftgründe kann man häufig Sachen machen und dann gibt es häufig auch Auflagen. Ne? Also Mandant gibt mal fröhlich, checke ich den Reisepass ab und wendet sich 2x die Woche bei der Polizei. So, zack, dann flieht er nicht mehr. Und wenn er flieht, kann man gleich eine Fahndung auslösen.
Mhm.
So. Ne? Und für Tötungsdelikte ist das noch ein bisschen komplizierter. Bei Tötungsdelikten könnt ihr euch merken, also wenn es um Tötungsdelikte geht, um vorsätzliche Tötungsdelikte, dass die Haftgründe nicht positiv vorliegen müssen, sondern sie negativ ausscheiden müssen. Ne?
Ja.
Also man guckt sich dann an, ne? Also normalerweise muss das Gericht sagen, das ist jetzt stark vereinfacht, ne? Aber normalerweise muss das Gericht sagen, wir stützen der Haftgrund ist jetzt, sagen wir mal, Fluchtgefahr, weil der Mandant ist im Flughafen eingesammelt worden, weil er nämlich gerade dabei war und dann hat der Nachbar noch schnell Bescheid gesagt, ja, so, und er wollte gerade abhauen. Oder er war schon geflohen und wir haben ihn dann irgendwo im nächsten Flughafen einsammeln lassen oder sogar aus dem Ausland zurückgebracht. Oder er hat sich versteckt und war für die Polizei wochenlang nicht zu finden. Bei Tötungsdelikten ist es so, dass sich das umdreht. Entschuldigt, ich bin leicht erkältet. Da ist es umgedreht, da muss man dann sagen, naja, könnte ja ganz abstrakt eine Fluchtgefahr vorliegen und wir wissen gar nicht, wie man die jetzt, also, ne, so, das ist dann irgendwie alles komisch und sagt, ja, wie können sie das denn jetzt ausschließen? So. Schließt mal eine Fluchtgefahr aus, ne?
Ja.
Und was soll der Mann dann machen? Soll er sich, ne, mit der Kette an die Staatsanwältin ketten? Ist ja auch nicht glücklich mit. Ich finde, viel mehr Staatsanwälte müssen, also, ich finde, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte müssen viel mehr konfrontiert werden, auch mit dem Kram, den sie da so machen. Da würde manche Entscheidung anders ausfallen.
Sagt der Strafverteidiger.
Ja, wir sind da konfrontiert mit den Folgen. Deswegen sind wir manchmal vielleicht auch trotz komischer Leute, die wir vertreten, auf den Seiten der komischen Leute, weil wir sehen, was staatliche Verfolgungsmaßnahmen mit Menschen machen.
Das ist richtig. Okay, ich glaube, dann haben wir die Frage hoffentlich zur Zufriedenheit von Dirk beantwortet. Ich glaub,
Dirk ist übrigens nicht Dr. Dirk, sondern Dirk ist Bahn-Dirk, damit wir die auseinanderhalten können.
Genau, Bahn-Dirk.
Herzlichen Glückwunsch, Dirk. Du hast mit einer Frage einen Spitznamen abbekommen.
Genau. Stell uns gerne weiter Fragen. Wir versuchen sie zu beantworten. Dann war's das für heute.
Ich danke Ihnen sehr deutlich, Frau Schneider, dass Sie diesen Podcast mit mir ermöglicht haben.
Genau.
Den du noch schneidest, bevor du in den Urlaub fliegst.
Das mache ich noch, ja.
Und nach deinem Urlaub werden wir eine neue Folge produzieren müssen.
Sehr gerne. Ich hoffe, es passiert noch ein bisschen mehr. Momentan ist, finde ich, die Lage, es sind nicht so viele große spannende Verfahren gerade, die man gut besprechen kann.
Ach. Ach. Ja, einer fällt aus. Gut, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, macht's gut.
Schönen Urlaub, Laura.
Jo, danke.
Und, hört uns, bewertet uns bei Podcasts und so hier.
Ich sehe Apple das, so. Wie viele uns bewerten, auch bei Spotify. Also macht weiter damit.
Go, go, go. Ciao.
Ciao.